glaube, wir hatten in der letzten Folge, hatten wir ja auch stagflationäres Umfeld. Also das ist, glaube ich, das Schlechteste, was passieren kann. Wir haben Inflationsreadings, die eigentlich noch höher sind. Also annualisiert irgendwo könnten wir Richtung 3,7 in den USA laufen, womit viele nicht gerechnet haben. Also diese letzte Meile, wie es jetzt so schön genannt wird, ist eben härter in der Inflationsbekämpfung. Wir haben das in einer der ersten Folgen auch mal besprochen, dass eben dieser erste Rückgang ist relativ einfach, aber hinten raus wird es dann immer schwieriger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Message. Hi Uli, schön, dass du wieder da bist und schön, dass wir das Ganze auch mal wieder auf Kamera haben.
Hi Olli, ja, ich bin gespannt, wie es läuft. Kamera ist ja immer ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur einen Ton macht. Ich freue mich und bin gespannt, wie es heute wird.
Es ist viel passiert in den letzten 2-3 Tagen. Wir haben ein paar Zahlen gesehen von größeren Tech-Unternehmen insbesondere. Meta vielleicht als erstes hat ja eigentlich recht gute Zahlen mal wieder geliefert. Die Börse saß ein bisschen anders.
Ja, bei Meta haben wir einen Punkt. Wir hatten damals ja in der einen Folge, über die wir damals gesprochen hatten, hatten wir einen Riesenpunkt. Die Aktie war sehr günstig bewertet und dann kam das Cost-Cutting. Also es wurden ja unheimlich viele Mitarbeiter entlassen. Man hat unheimlich auf die Kostenbremse gedrückt, sodass einfach die Margen weiter gestiegen sind und der Free Cashflow gestiegen sind. Das heißt, die Aktie hat sich unheimlich positiv entwickelt. Die war ja unter 100 Dollar, ist ein paar hundert Dollar hochgelaufen. Jetzt waren die Zahlen gestern okay. Waren vielleicht auch gut. Wir haben allerdings eine Aussage und das ist etwas, also dass der Investitionsbedarf, der CapEx, also der wird jetzt auf 35 bis 40 Milliarden angegeben von Mark Zuckerberg und er bat die Aktionäre um Geduld, also Patience. Und das ist etwas, was manche Anleger natürlich nicht hören wollen, sondern man will direkt Instant Gratification und ich glaube, die Bereitschaft, länger zu warten oder auch nicht die Gewissheit zu haben, was wird aus dieser Investition, das ist, glaube ich, was dann die nachbörsliche Reaktion da ausgelöst hat, dass die Aktie da irgendwo 12% oder nicht nachbörslich, sondern im Börsenverlauf dann rund 12% gefallen ist. Letztendlich höhere Kosten, weniger Free Cashflow, das ist der Punkt. Und wir hatten damals in der Folge 57 mit dem Daniel Pieling drüber gesprochen und er hat damals schon gesagt, alle Unternehmen müssen irgendwo investieren. Die Frage ist, wer profitiert davon? Die Ausrüster profitieren davon, aber die Anwendungssachen müssen halt erstmal Geld investieren. Das sieht man hier eben ganz deutlich.
Spannend, dass die Geduld ja nicht da ist und das passt ja auch zu einem ganz anderen Titel und zwar Tesla, weil da scheinen die Investoren ja häufig ja doch geduldig zu sein, weil wenn wir dort auf die Zahlen blicken, die haben ja auch Zahlen geliefert, sehen wir, dass die Zahlen etwas schlechter war. Das wurde aber anscheinend wieder von den Anlegern belohnt. Alles etwas unverhältnismäßig?
Tesla war natürlich zuletzt sehr stark so ein bisschen, ja, nicht gesucht, sondern war eher so ein bisschen in der Schmuddelecke, sag ich mal. Und ich habe mir die nicht näher angeschaut. Ich verfolge die nicht inhaltlich sehr. Für mich ist das wenig greifbar. Vielleicht waren da auch ein paar Shorts, die sich jetzt eingedeckt haben. Sentiment gegenüber der Aktie war ja in den letzten Monaten sehr negativ. Von daher muss man sehen. Also ich bin da nicht nah genug dran, um da eine Aussage zu treffen.
Das heißt, wenn du sie gar nicht anschaust, wäre Tesla für dich nie investierbar wirklich?
Ich finde es extrem schwierig. Also Warren Buffett würde vielleicht sagen, das kommt auf den Pile too hard. Also ich kann es nicht einschätzen, deshalb man muss seine Ressourcen verwenden und ich kann da keinen Mehrwert liefern. Ich kann es nicht einschätzen, deshalb ist es für mich einfach was, womit ich mich nicht beschäftige.
Und das dritte Unternehmen, wo wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen sollten, ist Google. Auch dort wurden ja Zahlen geliefert. Nochmal besser vielleicht als bei Meta.
Genau.
Eine Investition für dich?
Und Google ist auf jeden Fall eine Haltesache, da bin ich schon lange drin. Das ist auch einfach, sag mal, da haben wir jetzt einen Punkt gehabt, da war mit dem Thema AI, was ja deren System nicht so gut funktioniert hat, das hat die Aktie ja vor ein paar Monaten auch ziemlich runtergeprügelt, dass die Leute gesagt haben, okay, Google ist da hinten dran mit AI, sind voll überholt worden von ChatGPT und OpenAI. Da war so ein bisschen die Sorge der Marktteilnehmer, okay, Google, die haben das verpasst. Und auch damals, ich erinnere mich noch gut, war die Sorge, dass einfach die Suchmaschine jetzt nicht mehr gesucht wird, weil alles jetzt über AI geht und keiner mehr sucht. Das scheint nicht so zu sein. Also wir haben dort Zahlen, die einfach besser waren, also gegenüber Vorjahr rund 15% plus im Umsatz und auch der Gewinn höher, also wirklich sehr, sehr gut durch die Themen Search, YouTube und Cloud, also auch dort gutes Wachstum. Und ähnlich wie bei Meta damals, die ja dann auch Aktienrückkauf und das Thema Dividende fällt jetzt auch bei Google. Also Google hat gesagt, oder wie immer Alphabet, die Muttergesellschaft, Entschuldige, ich sage immer noch Google, dass eben letztendlich ist ein Rückkaufprogramm geplant, 70 Milliarden Dollar oder bis zu 70 Milliarden Dollar, was rund so 3,3%, 3,4% der Marktkapitalisierung wären. Und das sind die Dividende zahlen werden. Von daher 20 Cent pro Aktie erstmals. Das ist vielleicht etwas, wo jetzt auch andere Anleger, ich sag mal, Income-Werte, Dividenden, also andere nicht nur reine Growth-Investoren, sondern vielleicht auch Investoren, die eben nach Ausschüttungen gären oder Income- oder Dividendenfonds, wo natürlich eine neue Nachfragesituation auch für die Gesellschaft entsteht.
Wir haben jetzt über zwei Titel gesprochen, die im Social-Media-Bereich unterwegs sind, und zwar Meta und Alphabet mit YouTube. Man spricht ja häufiger in den letzten Tagen auch über dieses Verbot von TikTok in Europa und den USA. Glaubst du, dass diese beiden Titel auch von diesem Verbot von TikTok profitieren könnten?
Ist natürlich positiv, wenn ein Wettbewerber weggeht, das ist ganz klar. Ich glaube, was mich ein bisschen überrascht, dass eigentlich doch so gute Zahlen sind, weil die beiden Firmen ja auch extrem viel mit Werbung umsetzen. Und Proof is in the pudding, was ist wirklich, wenn wir eine größere Rezession auch mal sehen, werden da die Werbebudgets vielleicht auch mal eingedampft. Also wir haben noch keine richtig tiefe Rezession bei diesen Titeln gesehen, die eben dann doch auch viel von Werbung abhängig sind, außer damals die Covid-Krise, was natürlich eher genau in die andere Richtung gegangen ist, weil alles online gegangen ist. Das heißt, da haben diese beiden doch sehr stark Werbeeinnahmen geprägten Firmen also absolut profitiert durch diesen Online-Hype dann damals, weil es gar nicht anders ging. Das wäre was, was ich mich frage, was passiert da, wenn wir wirklich mal Budgets haben, die in der Werbung zusammen gestrichen werden. Aber ich glaube, die sind so gut aufgestellt, auch gerade mit dem Thema YouTube und Erreichbarkeit, also im Sinne von letzte Meile, Mediengeschäft. Ich glaube, die sind einfach sehr, sehr gut positioniert.
Gehst du davon aus, dass die Werbebudgets in diesen Bereichen sinken würden? Weil ich würde eher daran glauben, dass, wenn eine Rezession kommen würde, wir sind trotzdem alle an den Handys und wir sind trotzdem alle auf YouTube, dass sie vielleicht gerade da nicht fallen und eher vielleicht bei den Fußballspielen oder was auch immer.
Ja. Ja, ist eine schwierige Frage, weil auch natürlich das Thema Fernsehen, ob es dann da weggeht, wahrscheinlich ist strukturell immer noch ein Wachstumstreiber in dem Bereich.
Wachstum ist natürlich ein gutes Stichwort, denn wir sehen ja, dass das Wachstum in den USA erstmals geringer ist.
Ja, das kam für viele überraschend. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge hatten wir ja auch stagflationäres Umfeld. Also das ist, glaube ich, das Schlechteste, was passieren kann. Wir haben Inflationsreadings, die eigentlich noch höher sind. Also annualisiert irgendwo könnten wir Richtung 3,7 in den USA laufen, womit viele nicht gerechnet haben. Also diese letzte Meile, wie es jetzt so schön genannt wird, ist eben härter in der Inflationsbekämpfung. Wir haben das in einer der ersten Folgen auch mal besprochen, dass eben dieser erste Rückgang ist relativ einfach, aber hinten raus wird es dann immer schwieriger. Und das dazu kam, wie du sagtest, das Thema geringeres Wachstum. Und das ist natürlich ein Stagflationsumfeld, was passieren kann, was dann sowohl für Aktien als auch für Anleihen nicht toll ist. Dementsprechend haben wir da auch die Reaktion an den Märkten gesehen, also dass da ein bisschen Schwäche reinkommt. Wir haben jetzt zudem noch das Thema, dass in den USA ein paar Anleihen platziert worden waren. Also die Zweijährigen waren jetzt fast bei 5%, die Zehnjährigen sind auf 4,7% gestern gestiegen. Das ist der höchste Stand seit 5 Monaten. Also da kommt so ein bisschen Druck auf die Tube. Zinssenkungsfantasien sind weitestgehend ausgepreist. Also wir haben jetzt für die Fed, glaube ich, noch eine Kürzung, die dann aber auch eher Richtung relativ weit Jahresende stattfinden soll. Ich meine, als wir hier im Dezember oder Januar saßen, waren es ja derer 6 bis fast 7, also hatten über 6 Zinssenkungen, die eigentlich eingepreist waren.
Und bis vor 2, 3 Wochen waren wir noch im Juni.
Ja, das klingt gut, dass wir jetzt im April sind. Du sagst, bis vor 2, 3 Wochen waren wir noch im Juni. Jetzt müsste ich eben überlegen. Du meinst, dass die Zinssenkung im Juni stattfand. Ja, das stimmt. Ja, nein, das ist ein unheimlich herausforderndes Umfeld. Und ja, ich glaube, das Thema ist die Frage, wenn die Zinsen higher für longer sind, wo geht man hin? Also wir haben, die USA ist für mich im Moment so ein bisschen wie so ein schwarzes Loch, was alles Kapital eigentlich anzieht, weil ich da höhere Zinsen habe. Also wir haben bei den Fremdwährungen schwächere Sachen. Emerging Markets sind immer noch so ein bisschen unter ferner Liefen. Wir haben den Yen, der den tiefsten Stand, ich glaube, seit 1987 jetzt markierte. Die Bank of Japan hat sich nicht bewegt, keine Zinserhöhung. Also dort wird ja auch jetzt immer geredet, dass die intervenieren. Also der Yen super schwach, eine der unterbewertesten Währungen. Aber es gibt keinen Katalyst im Moment, dass sich das ändert. Aber da könnten viele natürlich auch auf der falschen Seite sein, weil letztendlich viele vielleicht doch sich in Yen noch fanden und damit einen Carry Trade machen. Also das ist etwas, ich glaube, wenn man Risk-Off-Umfeld sehen, dann könnte der Yen auch mal richtig nach oben schießen. Das nur so als Seite.
Viele, viele negative Schlagzeilen. Das einzige Positive, worüber du in den letzten Wochen immer wieder gesprochen hast, ist Gold. Wie sieht's da aus?
Ja, Gold ist bis auf 2,4 hochgelaufen, also das halbe Kursziel von Ronny, dem wir ja auch bald wieder sprechen, da freue ich mich schon drauf. Und sind wir bis $2,300 zurückgelaufen, jetzt sind wir wieder bei 2,340 um den Dreh. Dort sieht man auch, dass scheinbar viele Chinesen gekauft haben, also chinesische Privatanleger wird auch kooperiert, also neben der Notenbank eben auch viele Privatanleger aus dem östlichen Umfeld, die einfach Gold suchen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das alles ein bisschen unstetiger wird. Man sieht viele Länder, auch China ja eben sehr hoch verschuldet, USA auch, Europa auch. Also man sucht irgendwo eine Sicherheit in einem Sachwert und ich glaube, Gold sollte auch in keinem Portfolio fehlen. Es ist ein absoluter Diversifier, weil Anleihen, das eigentlich, früher waren Staatsanleihen über Jahre, seit den 80ern eigentlich immer der diversifizierende Faktor. Das hat ja nicht mehr so funktioniert und das, wenn man sich Statistiken anschaut, wenn ich ein hohes Inflationsumfeld habe, sind dann Aktien und Anleihen auch eher gemeinsam korreliert machen, also nicht mehr dieses SIG, wenn der andere SEC, also ich habe keine aufhebende Wirkung mehr und deshalb ist Gold dort ein guter Punkt in dem Portfolio.
Und was machen die Investoren, die aktuell noch kein Gold im Portfolio aufgebaut haben? Sind die auch noch auf der Buy-Seite oder sollten die jetzt erstmal abwarten und sehen, was passiert über die nächsten paar Wochen?
Also ich glaube, man sollte da langsam schrittweise sich exponieren, weil eins ist sicher, wir sehen das in den ganzen Fiat-Währungen, die einfach alle stetig an Kaufkraft verlieren. Das ist eigentlich eher eine Anti-Währung sozusagen.
Wir haben jetzt über viele der verschiedenen Themen gesprochen. Lass uns am Ende nochmal auf das Portfolio zu sprechen kommen. Wie sollten wir jetzt positioniert sein? Worauf sollten wir Wert legen und worauf sollten wir achten?
Also ich glaube, die Unsicherheit ist relativ groß. Zuletzt ist das Sentiment jetzt ein bisschen zurückgekommen. Für den, der viel Cash hat, kann man vielleicht jetzt mal einen ersten Schritt gehen. Aber die Gefahren sind noch nicht gebannt. Also ich glaube, wir haben das Pulverfass im Iran, Israel, das ist auch noch nicht unbedingt entschärft. Das heißt, da können wir nochmal negative News bekommen. Was ich glaube, woran man sich mal versuchen sollte oder ein bisschen hinschauen sollte, wirklich Sachwerte, also dieses Real Values. Und da kann man auch schön sehen, wir hatten sowohl im Ölbereich einige Übernahmen in den letzten Quartalen. Wir haben jetzt zuletzt oder letzte Tage kam BHP Billiton, Broken Hill Properties in Australien, die Anglo-American ein Angebot gemacht haben für Anglo-American, die für 39 Milliarden Dollar sind es, glaube ich, zu übernehmen. Und das hat eigentlich die Rationale, dass das auch ein großer Kupferproduzent ist. Kupfer brauchen wir für die Energiewende und generell. Es ist halt immer weniger investiert worden die letzten Jahre, dass einfach keine neuen Vorkommen gefunden oder keine neuen Minen aufgebaut worden sind. Dann bei einigen Minen eben Produktionsprobleme dazu kommen. Also das ist ein ganz klarer Push von BHP, sich dort einen Konkurrenten einzuverleiben und dann wären sie der größte Kupferproduzent weltweit. Die Übernahme ist jetzt, also Anglo-American hat das Angebot erstmal ausgeschlagen als viel zu niedrig. Aber da sieht man, also letztendlich glaube ich, vielleicht haben wir eine großen Trendumkehr, dass wir jetzt auch dieses Thema Sachwerte und auch Rohstoffwerte, dass dort ein Trend hingeht, weil da einfach jahrelang wenig investiert wurde und wir so einen Schweinezyklus haben, dass einfach durch geringeres Angebot bei gleichbleibender Nachfrage dort einfach, und ich habe einen Sachwert, den kann ich nicht einfach drucken. Also ich glaube, das ist etwas, was mittelfristig spannend ist.
Also weiterhin auf die Sachwerte setzen. Ich sage vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und die Einordnung. Ist ja wirklich viel passiert in den letzten paar Tagen und wir sehen uns wieder nächstes Mal. Die Message.
Der Investment Podcast.